Der Predigttext heute ist sehr übersichtlich. Der besteht aus zwei Versen. Epheser 5, die ersten beiden. Da steht, nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Das ist ein Predigttext, der kommt ja, so von ganz oben, von der obersten Ebene. Also da, wo die Rede davon ist, dass Gott uns liebt und dass wir es ihm zurückgeben können und sollten. Von ganz oben. Und man könnte jetzt sagen, das ist die ideale Vorlage für eine Predigt. Und doch habe ich gemerkt, das ist so direkt für mich jetzt nicht dran. Liegt vielleicht so ein bisschen daran, dass ich denke, wir sollten über die Liebe gar nicht allzu viele Worte machen. Da wurde schon unendlich drüber geredet. Und eigentlich geht es ja doch mehr darum, dass es zum Leben kommt. Ich habe dann das gemacht, was naheliegend ist, wenn man sich einen Predigttext anguckt. Es ist der erste Gedanke, dass man sich die Umgebung anguckt, den Zusammenhang. Wo steht er denn? Was steht denn davor? Was steht denn danach? Und dann wird meistens oft vieles klar. Habe ich gemacht. Ich habe mir die Umgebung angeguckt. Und die besteht aus einer Aufzählung aus vielen Handlungsanweisungen. Dinge, die wir tun und lassen sollen. Sehr praktisch. Ich lese mal so eine kleine Liste vor von den Dingen, die vor und hinterher stehen. Oder ich nenne sie. Ich lese sie nicht vor, ich nenne sie. Wir sollen allen Zorn ablegen. Wir sollen nicht stehlen, sondern fleißig arbeiten. Und wenn wir dann was haben, dann sollen wir die Notleidenden sehen und sollen abgeben. Keine bösen Worte sollen aus meinem Mund kommen. Keine Bitterkeit soll in uns sein. Kein Aufbrausen. Kein Zorn. Keine Verleumdung. Das sollen alles Dinge sein, die uns fern sind. Wir sollen reichlich vergeben, wenn uns Unrecht geschieht. Ferner soll uns fern sein Schamlosigkeit und Unmoral. Keine Habgier soll in mir sein. Und letztlich steht da auch keine anzüglichen Witze. Das ist die Liste. Die Hälfte stand davor und die andere Hälfte steht danach. Und dann habe ich mir das Ganze nochmal angeguckt und habe gesagt, da könnte ich jetzt ja unendlich drüber reden, über jeden einzelnen Punkt. Da ist ja Substanz ohne Ende drin. Und da könnte man an vielen Stellen auch nachdenken, was heißt das heute? Was heißt das vielleicht weniger? Was fällt uns leicht? Was fällt uns nicht leicht? Aber so richtig große Lust, jetzt eine Predigt über irgendwelche Punkte der Moral zu halten, des Tuns und Lassens, die ist mir auch nicht gekommen. Oder Lust vielleicht, also der Eindruck, dass es dran ist, der ist mir auch nicht so richtig gekommen. Stand ich immer noch so rätselnd vor diesem Text und habe das eine Weile vor mir und vor Gott wirken lassen und habe geguckt, was ist dran? Gott, was ist dran? Und einen ersten Zugang ist mir gekommen bei einer Frage, die ich im letzten Jahr an einigen verschiedenen Stellen, ja, ich sag mal 3-4 Mal diskutiert habe und wo ich gemerkt habe, wir kommen nicht zu einem Ergebnis, was mich so richtig befriedigt. Und das ist der kleine Umweg geworden, der mich doch noch zu einem, ja, zu einem Ziel geführt hat. Ich habe im letzten Jahr mit einigen Menschen geredet, was passiert denn, was mache ich denn, wenn ich einem Verhaltens, ja, wenn mir gesagt wird, ich soll was tun oder ich soll was lassen und es fällt mir gar nicht so einfach. Es gibt ja in der Liste Dinge, die mir eher einfach fallen und es gibt auch ein paar, oh, die fallen mir nicht ganz so einfach, was man mir meistens glücklicherweise nicht ansieht. Aber was machen wir denn, wenn das kommt? Und ich habe herausgefunden in diesen Gesprächen, dass es zwei klassische Ansätze gibt. Vielleicht einen, der früher so ein bisschen üblicher war und einer, der heute so ein bisschen üblicher ist. Der alte ist, ich mache mir Druck oder es wird mir Druck gemacht. Von innen oder von außen. Da steht, kommt dann ein Du musst auf. Das steht da so, das ist richtig so, so musst du sein. Und dieser Druckgedanke, der hilft kein bisschen weiter. Das ist ein Riesenirrtum und das ist uns inzwischen ja weitgehend auch klar. Das ist keine Diskussion mehr in der Regel. Das, was ich heute öfter höre, ist der Gedanke, mach dir mal keinen Stress. Mach dir mal keinen Stress. Es kommt irgendwie, vielleicht ja manchmal so kombiniert mit dem Gedanken, Gott muss es richten. Ich kann es ja sowieso nicht. Wenn einer was in mir ändert, dann ist es sowieso Gott. Also in diesem Satz, mach dir mal keinen Stress, da hat für mich manchmal so ein bisschen drin mitgeklungen, du musst dich nicht übermäßig anstrengen. Und letztendlich, was übrig bleibt, ist ja sowieso die Gnade Gottes. Aber auch diese Antwort, ich merke, das ist noch nicht alles. Also mir ist dann, das kommt mir so ein bisschen vor, wie ich gehe zum Einkaufen, ich hole mir meinen Einkaufszettel aus der Tasche und dann sehe ich, da steht drauf, keine Schokolade, kein Alkohol. Das habe ich eine klare Anweisung, aber gut, kaufe ich jetzt nicht, aber was ist jetzt die positive Anweisung? Was soll ich denn nun kaufen? Wenn ich verstanden habe, dass es nicht um Druck geht und dass es nicht um Stress geht, dann bleibt immer noch die Frage übrig, was ist jetzt die positive Antwort? Was mache ich nun? Der nächste Schritt in meiner Betrachtung war, dass ich mir mal vor Augen geführt habe, wenn wir solche Regeln hören, lesen, bekommen, seien es biblische Regeln oder seien es weltliche Regeln, warum halten wir eigentlich Regeln ein? Könnte man jetzt ganz lange drüber nachdenken, warum halten wir Regeln ein? Die einfachste Antwort ist, weil es sein muss. Vielleicht sogar, weil es Strafe gibt, wenn wir es nicht tun, bei weltlichen Regeln, zum Beispiel Corona-Regeln oder andere. Die nächste einfache Antwort ist, weil ich es einsehe, weil ich merke, da ist ein Sinn drin. Und wenn das beides zusammenkommt, dann ist es ja schön. Ich habe dann so, habe mich an meinen Vater erinnert. Das war ein regelkonformer Mensch. Also der hat viel von Regeln gehalten. Aber es gab mal das Ereignis vor über 40 Jahren irgendwann, da wurde in Deutschland die Pflicht eingeführt, dass man sich im Auto angurten muss. Und das war ihm nun so uneinsichtig und so zuwider, dass selbst mein Vater sich überlegt hat, wie komme ich an der Regel vorbei. Ein weiterer Grund, warum wir uns an Regeln halten, ist Zugehörigkeit. Das ist mir sehr klar geworden. Gruppen bestehen zum großen Teil daraus, dass sie sich Regeln setzen und von ihren Gruppenmitgliedern erwarten, dass sie diese Regeln auch, dass diese eingehalten werden. Das gilt in Vereinen, das gilt in weltlichen Gruppen, das kann wunderbar ausgenutzt werden, weil Gruppenzugehörigkeit ist gerade für junge Menschen ein enorm hoher Reiz. Und wenn man dazugehören will, dann macht man vieles. Dann hält man die Regeln ein, auch wenn es vielleicht schlechte Regeln sind. Aber auch in Kirchen hat das immer eine große Rolle gespielt. Wenn ich zu einer Kirche, zu einer Gemeinde dazugehören will, dann geht das in der Regel nicht, wenn ich mich an bestimmte Regeln, an offensichtliche Regeln nicht halte. Die Erwartung ist fast immer da. Ich bin kein Vereinsmensch, aber als Jugendlicher war ich in einem Verein. So lange her. Und da war es selbstverständlich, dass man sich am Abend, wenn das Sportprogramm des Tages vorbei ist, an der Theke trifft und Bier trinkt. Das habe ich schon damals nicht gemocht und nicht mitgemacht. Und ich habe in dem Zusammenhang zum ersten Mal überhaupt gemerkt, was es heißt, so ein bisschen ein Außenseiter zu sein. Weil ich mich an diese ungeschriebene Regel, mit der konnte ich mich nicht anfreunden. So, jetzt nähere ich mich langsam dem an, wo ich gemerkt habe, da geht's hin, der Weg. Ich habe nämlich noch was gemerkt. Neben diesen Gründen, Regeln einzuhalten, gibt es noch einen Grund. Warum halte ich mich zum Beispiel in meiner Ehe an bestimmte Regeln? Nicht nur, weil es irgendwo mal vorgeschrieben wurde. Nicht nur, weil das in irgendwelchen Büchern oder Anleitungen steht, weil man vielleicht irgendwas über mich denken könnte, wenn ich es nicht täte, sondern ich halte mich an bestimmte Regeln in meiner Ehe aus Liebe zu meiner Frau. Weil ich weiß, das würde den Menschen, den ich liebe, verletzen. Hielte ich mich nicht dran. Und das trifft nicht nur auf Ehe zu, das trifft auf Freundschaften zu, das trifft auf Beziehungen wahrscheinlich irgendwie mehr oder minder allgemein zu. Ich finde, das ist fast die schönste Variante, warum ich Regeln einhalte. Weil es zu dieser Beziehung dazugehört. Weil es zur Achtung, weil es ein Stück Achtung ist und weil es zur Liebe dazugehört, zu dem Menschen, mit dem ich zusammenlebe. Also, die Motivation, warum ich etwas tue, hat einen enormen Einfluss darauf, wie gerne ich etwas tue. Die Motivation, warum ich eine Regel einhalte, kann total unterschiedlich sein. Ich kann sagen, da ist eine Regel, die wird mir vorgegeben, die sehe ich nicht ein, auf die habe ich keine Lust, aber irgendwie muss ich sie halt doch machen. Das ist keine dolle Motivation. Die schönste Motivation ist, ich tue es einem Menschen zuliebe. Was hat denn das jetzt mit Gott zu tun? Vielleicht ist das ja mit Gott ein ähnlicher Sachverhalt. Es gibt ein Pharisäer, jetzt mache ich einen kleinen Sprung. Ein Pharisäer hat mal Jesus eine Frage gestellt, die finde ich genial. Die hätte ich ihm auch gestellt. Und ich finde es super, dass der Pharisäer das getan hat. Pharisäer machen nicht nur dumme Sachen. Eine richtig gute Frage. Und ja, ich hätte noch ein paar mehr Fragen an Jesus gehabt, wo ich mir auch gewünscht hätte, dass sie ihm irgendjemand gestellt hat. Ein paar sind ausgefallen leider. Aber die eine Frage, die gibt es. Da kam der Pharisäer und fragte Jesus: Sag mal, Meister, gibt es in dieser Reihe von Geboten eigentlich ein höchstes, ein oberstes, was mehr zu beachten ist als alle anderen und was vielleicht sogar andere einschließt, was so eine Art Überschrift ist über dem Ganzen? Und Jesus hat gesagt, ja, das gibt es tatsächlich. Und er nimmt dann ein Zitat aus dem Alten Testament und sagt, das höchste Gebot ist dieses. Der Herr, dein Gott, ist einer und du sollst ihn, deinen Gott, lieben. Das ist das höchste Gebot. Und da steht natürlich unmittelbar die Frage dahinter, wie geht denn das? Die ist unvermeidlich. Wie kann ich denn Gott lieben? Ich kann Gott lieben sicherlich durch meine Lieder, durch meine Anbetung, die ja zurzeit bei uns ein bisschen sehr gebremst ist. Ich kann Gott auch lieben durch meine Worte. Aber ich glaube, das sind nicht die Hauptwege. Der Hauptweg, Gott zu lieben, ist mein Leben. Und ich denke, da sind wir uns eigentlich einig. Das, was ich tue und das, was ich lasse und wie ich was tue und wie ich was lasse, das sind alles Möglichkeiten, Gott zu lieben. Mein Leben. Ach, jetzt bin ich doch wieder bei der Liebe angekommen, wo ich ursprünglich ja nicht so direkt hin wollte. Aber wahrscheinlich ist das schlicht und einfach so, wenn wir über Gott reden, geht es nicht ganz anders, als dass die Liebe auftaucht. Gott ist die Liebe. Lässt sich nicht so ganz vermeiden. Das Wunderbare an dieser Antwort von Jesus ist, dass er nicht nur sagt, wir sollen Gott lieben, sondern dass er noch ein Wie dazu sagt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Kriegen wir das zusammen mit ganzem, von ganzem Herzen? Von ganzer Seele? Mit aller Kraft und dazwischen, genau. Ja, das ist das vierte, das ist ein vierfaches Wie. Von ganzem Herzen, mit unserer ganzen Seele, mit unserem Verstand, da steht bei Luther das ungünstige Wort Gemüt, gemeint ist aber Verstand, oder Sinn oder Gesinnung, und das letzte Kraft, mit meiner ganzen Kraft. Vorsicht, da steht nicht mit meiner Vollkommenheit. Das muss klar sein. So, jetzt könnte natürlich, also jetzt bin ich ja so ein bisschen da angekommen, wo die Frage war oben, ne? Bei meinem leeren Einkaufszettel. Nicht mit Stress, nicht mit Druck, aber mit Herz, Seele, Verstand und Kraft, und zwar ganz. Ganz im Herzen, ganzer Verstand. Das ist jetzt wird mein Einkaufszettel langsam voller. Jetzt geht es zur positiven Antwort hin. Und es könnte natürlich der Eindruck entstehen, wenn wir dieses Vierfache hören, dieses Vierfache, dass dann doch wieder der Eindruck entsteht, Mensch, könnte das nicht eigentlich doch Stress sein? Also das, was wir ja gerne heute vermeiden. Und ich denke ziemlich klar, wenn wir es recht verstehen, nein. Denn in diesem vierfachen Aufzählung von Jesus, was habt ihr gemerkt, was da das häufigste Wort drin ist, was da auftaucht? Ganz. Das häufigste Wort ist ganz, viermal. Steht tatsächlich bei jedem davor. Ganzes Herz, ganze Seele, ganzer Verstand, ganze Kraft. Und ich hätte Lust, eine ganze Predigt über dieses eine Wort ganz zu halten. Ganz ist, das ist ein kleines, unauffälliges Wort, das sind vier Buchstaben, die eine enorme geistliche Tiefe haben können. Und ich hätte Lust, euch das einfach mal als Meditation mit nach Hause zu geben. nur dieses eine Wort ganz sich zu überlegen. Ganz heißt nämlich nicht extrem. Ganz heißt auch nicht herausragend oder beeindruckend. Ganz heißt eben auch nicht vollkommen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, ganz heißt nicht halbherzig und heißt nicht lauwarm. Und nach lauwarm kommt ja lau. Man kann immer von zwei Seiten vom Pferd fallen, früher als man noch geritten ist. Ne? Man kann auf der Seite vom Pferd fallen, wo steht, ich muss diese Vorgaben extrem erfüllen. Oder so, dass es beeindruckend ist, dass ich dafür bewundert werde. Ich kann auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen, wo es heißt, ich gebe mir so ein bisschen Mühe. So halbherzig, so lauwarm. Und ganz bleibt oben. Ganz ist weder das eine noch das andere. Es ist ein zutiefst geistliches Wort. Gott will uns heil und ganz machen. Oder ganz heil. Und wenn ich ganz heil werde, dann bin ich mir eines sicher, dann bin ich immer noch unvollkommen. Bis zu meinem Ende werde ich unvollkommen sein und werde mehr oder minder auch an dieser Unvollkommenheit irgendwo leiden. Wir kriegen manchmal Bilder von unseren Enkelkindern geschenkt. Und an einigen dieser Bilder, nicht an jedem, aber an einigen dieser Bilder merke ich, die sind mit ganzer Mühe gemalt. Aber es sind Kinderbilder, natürlich künstlerisch gesehen total unvollkommen. Völlig unvollkommen, aber mit ganzer Mühe. Also das passt zusammen. Ganz und unvollkommen passt zusammen. Und diese Unvollkommenheit, die entsteht, wenn ich mir ganze Mühe gegeben habe oder wenn ich meine ganze Kraft eingesetzt habe. Das ist eine andere Unvollkommenheit als die Unvollkommenheit, die entsteht, wenn ich mich ja so ein bisschen so nebenbei mal eingesetzt habe. Wenn ich gehört habe, mach dir keinen Stress und dann daraus schließe, lass mal ruhig angehen. Dann entsteht auch Unvollkommenheit, aber die ist anders. Was ich auch nicht auf keinen Fall vergessen will zu erwähnen an dieser Stelle ist, dass dieses mein ganzer Einsatz immer eine Koproduktion ist. Eine Koproduktion zwischen meinem Gott und mir. Ich bin in dem, wo ich mich um ganzen Einsatz bemühe, um Ganzheit bemühe, immer total abhängig. Da wird nichts draus alleine. Also wenn ich mein ganzes Herz versuche hinzugeben, da komme ich nicht weit. Ich jedenfalls nicht. Ich brauche den Meister. Wenn ich meine ganze Seele versuche einzusetzen, weit gelange ich damit nicht. Und dass ich mit meiner Kraft nicht so sehr weit komme, das habe ich inzwischen doch einige Male beobachtet. Es ist immer, wenn was draus werden soll, immer eine Koproduktion. Und ich bin ganz und gar abhängig. Aber auch das ist wiederum keine Ausrede, dass ich es einfach sein lasse. Koproduktion heißt nicht, einer produziert und einer guckt zu. Der Gott produziert, Gott macht und ich schaue mir das Ergebnis an. Und jetzt gibt es noch ein viel unauffälligeres Wort. Da steht nämlich, zumindest bei der Kraft steht das ausdrücklich dabei. Da steht, es geht um meine ganze Kraft. Und dieses Wort meine, das ist mir dann auch nochmal aufgefallen. Das kann man total leicht überlesen. Was heißt denn das? Das heißt nicht, ich setze nicht deine ganze Kraft für mich ein. Das ist nicht meine Aufgabe. Es könnte sein, dass irgendjemand von euch an einem Punkt, der mir Mühe macht, vielleicht weniger Mühe hat, vielleicht habt ihr mehr Kraft an einer Stelle, wo ich weniger Kraft habe. Ich habe mal vor Jahren gemerkt, dass mir Vergeben in manchen Lebenssituationen nicht so ganz leicht von der Hand geht. Da musste ich schon Kraft einsetzen. Ich hatte den Eindruck, wenn ich mit anderen Menschen rede, denen fällt das leichter. Ist vielleicht so. Dann ist es nicht meine Aufgabe, das, was andere können, nachzumachen. Weil es geht nicht um deine Kraft, es geht um meine Kraft. Meine Kraft soll ganz sein. Den umgekehrten Fall gibt es auch. Es gibt auch Dinge, die machen mir keine so sehr große Mühe. Aber von anderen weiß ich, die machen ihnen Mühe. Also so auf Pornofilme gucken ist für mich keine große Anstrengung. Aber ich weiß, das ist für andere Menschen eine Anstrengung. Das heißt, wenn ich begreife, was mein bedeutet, dann bin ich doppelt behütet. Ich bin vor dem Elend des Vergleichens behütet. Ich muss mich nicht vergleichen, wenn einer von euch stärker ist. Das Elend des Vergleichens. Und ich bin aber auch vor der Überheblichkeit behütet. Ich bin gut. Dann ist halt meine Kraft vielleicht an der Stelle gerade mal größer. Kann ja sein. Um meine ganze Kraft. Das ist interessant, ne? Oder man könnte ja auch sagen, unsere, wenn ich Gott mit einbeziehe. Er und ich. Um seine und um meine, das ist um unsere Ganze. Drei Regeln zur Stressvermeidung. Die Regel heißt nicht, lass es mal langsam angehen. Gott wird schon machen. Die erste Regel zur Stressvermeidung, die Motivation kann enorm helfen. Wenn ich dabei bleibe, ich muss eine Regel erfüllen, auf die ich keine Lust habe, das wird Stress. Also wenn ich die Beziehung mit hineinbringe, wenn ich kapiere, ich kann Dinge tun oder ich kann Dinge lassen, weil das ein Ausdruck einer Liebe zu Gott ist. Das kannst du enorm verändern. Die Motivation. Die zweite Regel, es geht nur um ganz, nicht mehr. Nicht mehr, nur ganz. Und das dritte, wir brauchen nicht vergleichen. Es wird Menschen geben, die schaffen mehr als ich. Drei Regeln, drei Ansätze zur Stressvermeidung. Was ist denn das Fazit jetzt, wenn ich nochmal zusammenschaue auf den ursprünglichen Predigttext? Da steht die Liebe Gottes in der Mitte. Er hat alles für uns getan. Er hat sich ganz eingesetzt. Jesus hat sich ganz hingegeben. Mit allem. Mit seinem Körper, mit seinem ganzen Einsatz, mit seinem Willen, mit seinem Leiden. Gott hat alles für uns getan und es ist eine Koproduktion, entsteht dann, wenn ich mitmache, mit meinen kleinen Möglichkeiten. Diese Koproduktion wird immer daraus bestehen, dass er den wesentlich größeren Anteil hat. Aber mein Anteil ist wichtig, er macht es nicht alleine. Das heißt, diese ganzen Regeln, die um diesen zentralen Satz der Liebe Gottes stehen, das sind alles kleine Möglichkeiten, zurückzulieben. Denn das ist mir nochmal klar geworden. Der größte Ausdruck meiner Liebe ist nicht, wenn ich irgendwo in einem wunderbaren christlichen Konzert bin und ihn voller Gefühle anbete. Ist auch gut und richtig, aber das ist nicht das Erste. Das Erste ist mein Leben.